Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer. Wikit ist Ihnen. Ich freue mich darüber, Sie heute den 14. Februar 2019 in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Schlagern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident beauftragt die neue Berechnung des Preises des Flugzeugtreibstoffs. Indonesian Child of Africa und Lateinamerika als potenzieller Markt. TNI Befehlshaber und Leiter der indonesischen Polizei besuchten das Industriegebiet Morowali. Das Parlament stimmt die Ratifizierung von drei Gesetzentwürfen zu. Der Iran ist der neue Tourismusmarkt für Indonesien. Der traditionelle Tanz Bara Masen wird bei der internationalen Tourismusmesse in Teheran vorgeführt. Und zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo beauftragt die staatseigene Ölgesellschaft PT Pertamina und einige betroffene Minister, den Preis des Flugzeugtreibstoffs aftur wieder zu berechnen, damit effizienter sein kann. Das sagte Joko Widodo gestern, den 13. Februar dieses Jahres, im Präsidentenpalast Merdeka in Jakarta. Zuvor sagte der Leiter des Verbandes der Indonesischen Hotels und Restaurants, Haryadi Sukamdhani, dass die Arbeitsleistung des indonesischen Tourismussektors durch die Erhöhung des Flugticketspreises gestört sei. Daher hoffte dass die Regierung ihre Rolle in der Lösung dieser Frage spielen könnte. Die indonesische Regierung hat die Verpflichtung, die Zusammenarbeit mit den afrikanischen Ländern als potenziellen Markt für die indonesischen Produkte zu stärken. Nach ihrer Anwesenheit bei der Überreichung des Beglaubigungsbriefes der Botschafter einiger Länder in Indonesien sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi gestern, den 13. Februar dieses Jahres in Jakarta, dass die indonesische Regierung die Verhandlung weiter fördere, damit die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und den afrikanischen Ländern weiter intensiviert werden könne.
Afrika merupakan salah satu pasar potensial.
Afrika ist einer der potenziellen von Indonesien verarbeiteten Märkte. Zurzeit führt Indonesien eine Verhandlung mit den afrikanischen Ländern durch. Hoffentlich könne diese Verhandlung in diesem Jahr realisiert werden. Indonesien wird ebenso in diesem Jahr einen indonesisch-afrikanischen Dialog veranstalten. Dies ist die Erweiterung des indonesisch-afrikanischen Forums letzten Jahres. Und der Präsident sagte, wir werden die Wirtschaftszusammenarbeit mit Afrika stärken. Neben mit den afrikanischen Ländern, wie die indonesische Regierung auch auf die lateinamerikanischen Länder als potenziellen Markt für die indonesischen Produkte zielen. Die Außenministerin Retno Marsudi Fufot, die Regierung werde in diesem Jahr das Forum Indonesiens, Lateinamerikas und der Karibik veranstalten, Dieses Forum soll im nächsten Oktober stattfinden, an dem sich die Unternehmen aus Indonesien und Lateinamerika teilnehmen werden. Dieses Forum dient dazu, die Zusammenarbeit im Handels- und Investitionsbereich zu stärken. Der Befehlshaber der indonesischen Streitkräfte TNI, Marshal Hadi Cahyanto, der Leiter der indonesischen Polizei, Tito Karnavian, und der Minister für Arbeitskräfte, Hanif Dahiri, besuchten gestern den 13. Februar das Backbone Industriegebiet PT Indonesia Morowali Industrial Park in Central Sulawesi. PT Indonesia Morowali Industrial Park nimmt 30.000 Arbeitskräfte auf. Etwa 3.000 davon sind ausländische Arbeitskräfte. Der Koordinator der Informationsabteilung dieses Industriegebietes, Dedi Kurniawan, sagte gestern in Morowali, dass er die Armee, die Luftwaffe und die Streitkräfte Indonesien im Bezirk Morowali anstellen werde. Dies sei die Form der Unterstützung für dieses Industriegebiet, das bald zum wichtigen Objekt zählen werde. Die Plenarsitzung des indonesischen Parlaments stimmt drei Gesetzentwürfe, wie unter anderem den Gesetzentwurf über die Ratifizierung des Abkommens gegenseitiger Rechtshilfe zwischen Indonesien und der Vereinigten Arabischen Emirate zu. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte der Vorsitzende des indonesischen Parlaments, Bambang Susatyo, gestern den 13. Februar in Jakarta, das Abkommen mit der Vereinigten Arabischen Emirate diene dazu, der Existenz der Straftaten, die die Gerichtsarbeit eines Landes nicht mehr anerkennen, entgegenzutreten. Dies zählt zu den Straftaten im Steuern- und Zollbereich. Bambang Susatyo hofft, dass dieses Abkommen die Effektivität der Zusammenarbeit in der Bekämpfung der Straftaten beider Länder verbessern könnte. Die Zahl ausländischer Touristen aus dem Iran, die Indonesien besuchten, erhöht sich weiter. Das sagte der indonesische Botschafter im Iran, Octaviano Alimuddin, bei der Eröffnung der 12. Internationalen Tourismusmesse in Teheran, dem Iran, nach der Meldung von Republika Online am 13. Februar dieses Jahres. Laut ihm zeige die Zahl der Besucherzahl der iranischen Touristen in Indonesien eine signifikante Entwicklung. Der Iran sei das Land mit der größten Touristenbesucherzahl nach Indonesien im zentralasiatischen Gebiet. Octavino Alimuddin erklärte weiter, dass die Teilnahme des Tourismusministeriums und die touristischen Unternehmen Indonesiens, wie unter anderem Hotels und Reisebüros, an dieser iranischen vom 12. bis zum 15. stattfindenden Tourismusmesse zeige, dass Indonesien auf den Iran als Tourismusmarkt wieder ziele. Der traditionelle Tanz Baramasen oder Bambu Gila aus Ternate nimmt an der internationalen Tourismusmesse vom 12. bis zum 15. Februar dieses Jahres in Teheran, dem Iran, teil. Ternate ist die einzige Stadt in Ost-Indonesien, die vom indonesischen Tourismusministerium und der indonesischen Botschaft nach Teheran eingeladen wurde, um für die Kunst und Kultur in dieser Gegend zu erben. Der Leiter der Abteilung für Geschichte in der Kulturbehörde von Ternate, Rinto Taib, erklärte dem indonesischen Staatsrundfunk, dass der geschichtliche Hintergrund von Ternate eine Verbindung mit der persischen Kultur aufweist. Die sei vor allem ersichtlich in der Religion, Kunst, sozialen Interaktion und in der Tradition. Daher ist es sehr interessant, diesen Teil der Kultur von Ternate bei der Messe in Teheran vorzustellen. Rinto Taib fufot, neben dem traditionellen Tanz Baramasen werde er auch einen Infostand zur Werbung für Reisen nach Ternate eröffnen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.897,37 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.962,92 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.974 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 90%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Unser Kommentar hat heute das Thema: Ist die Entwicklung von Fintech ein Vorteil oder eine Bedrohung? Die finanzielle Technologie oder Fintech entwickelt sich in Indonesien sehr rasch. Den Daten der Indonesian Finanzdienstleistungsbehörde OJK nach befanden sich bis zum Ende des Jahres 2018 88 registrierte Fintech-Firmen, die Darlehensdienstleistungen zur Verfügung stellen. Außer dieser Zahl sind mehr als 700 Fintech-Firmen illegal, die bei der Behörde OJK nicht registriert werden. Das Indonesische Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie hat 211 Websites und 527 Applikationen dieser illegalen Fintech-Firmen blockiert. Wegen der raschen Entwicklung von Fintech-Firmen wird das Indonesische Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie in diesem Jahr mit den Banken und E-Commerce zusammenarbeiten. Der unprofitorientierten Organisation im Bereich des globalen Handels, Hinrich Foundation zufolge, wird der Mehrwert des digitalen Handels in Indonesien achtmal wachsen. Im Jahre 2017 war das Wachstum des digitalen Handels in Indonesien 125 Trillionen Rupiah. Man vermutet, dass der Mehrwert des digitalen Handels in Indonesien im Jahre 2030 mehr als 2.000 Trillionen Rupiah erreichen wird. Der koordinierende Stellvertreter für die Kreativwirtschaft, das Unternehmertum und die Wettbewerbsfähigkeit von Genossenschaften und Klein- und mittelständischen Unternehmen in dem indonesischen koordinierenden Ministerium für Wirtschaft, Rudi Salahuddin, sagte, dass Indonesien trotz der rasanten Entwicklung der Fintech in Indonesien noch keine offiziellen nationalen Daten zur Erreichung von elektronischen Handelstransaktionen habe. Die bisher erhaltenen Berichte basieren nur auf den Ergebnissen von Forschungsberichten bestimmter Marktforschungsinstitute. Der digitale Handel ist in der Tat sehr vielversprechend, da wir kein Bargeld tragen müssen, aber die Bequemlichkeit jeder Transaktion kann ohne Hindernisse ausgeführt werden, auch nicht über ein Gerät oder ein Mobiltelefon. Es ist auch anfällig für diejenigen, die illegale Transaktionen wegen Korruptionssankte durchführen. Bisher wurden viele Korruptionstäter von der Korruptionsbekämpfungskommission KPK oder der Polizei durch eine Festnahmeoperation aufgedeckt wurden. Wenn sie jedoch eine digitale Transaktion oder über Fintech durchführen, ist die Verfolgung möglicherweise schwieriger. Soweit Kommentar. Nun hören Sie das Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit der Peta-Rebellion in Blitar, Ostjava. Am 14. Februar 1945 rebellierten die Verteidiger der Heimat Peta in Blitar unter der Führung von Supriyadi gegen die japanischen Kolonialherrschaft. Der Plan für die Rebellion wurde angezündet, weil junge Kommandanten berührt wurden, als sie das Leiden der Indonesier sahen, die von japanischen Soldaten wie Sklaven behandelt wurden. Der Aufstand wurde von der japanischen Armee verteilt. 78 Peta-Offiziere und Soldaten von Blitar wurden schließlich festgenommen Unjung Proses in Jakarta gebracht. Willkommen zum 14. Februar 1947 die erste rot-weiße Flagge wurde in Manado, Nord-Sulawesi gehissen. Nach der Unabhängigkeitserklärung der Republik Indonesien am 17. August 1945 wurde der größte Teil Ostindonesiens noch von der holländischen Kolonialherrschaft kontrolliert. Um die Unabhängigkeit Indonesiens zu erreichen, haben die Nationalisten aus dem Norden Sulawesis alle ihre potenziellen Kräfte gesammelt, um für die Unabhängigkeit zu kämpfen. Am 14. Februar 1946 um 1 Uhr Mitternacht brachen die regionalen Kämpfer der Region Nord-Sulawesi, angeführt von den Kommandanten Taulu und Wuisan, die von den Kommandanten Franz Bismann und Freddy Lumanau unterstützt wurden, mit einem Angriff auf und nahmen alle niederländischen Soldaten und Kommandeure von Manado Tomohon. Nach Tonsefes am Tag wurde von Manado Tomohon nach Tonsefes am Tag wurde de Vries der Befehlshaber der Königlichen Armee der niederländischen Ostindien Armee gezwungen, die Unabhängigkeit Indonesien anzuerkennen und zum ersten Mal die indonesische rote und weiße Fahne in Nord-Sulawesi gehissen. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem 14. Februar 2005. Der ehemalige libanesische Premierminister Rafik Hariri wurde am 14. Februar 2005 bei einem Bombenanschlag westlich der Hauptstadt Beirut getötet. Bei dem Attentat auf Hariri wurde auch 9 Menschen getötet und 100 weitere verletzt. Ungefähr 300 Kilogramm Sprengstoff explodierten, als die Wagenkolonne das Hotel St. George in Beirut passierte. Die Morde fanden im Zuge zunehmender politischer Spannungen zwischen Syrien, dem politischen Verbündeten des Libanon und der Opposition statt. Hariri trat gerade im Oktober 2004 als libanesischer Premierminister zurück und schloss sich der Opposition an. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Bersandar di pelukmu, menatap di matamu, apakah kau ragu padaku? Kini aku ragu padamu. Adakah untuk membuktikan cinta. berlalu untuk selamanya.
Das war das Lied mit dem Titel Selalu untuk selamanya, auf Deutsch für immer, das von Fatur gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Indonesien behandelt heute das Thema Umwelt- und Forstministerin weiter die Abwasseraufbereitungsanlage und Okoparian ein, um Wasserverschmutzung in Citarum zu reduzieren, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die indonesische Umwelt- und Forstministerin Siti Nurbaya hat die Abwasseraufbereitungsanlage IPAL von Wetland Biokort eingeweiht und die Entwicklung des Citarum Okoparians von Karawang in Teluk Jambe in Sukaluyu Dorf im Percik Karawang West Java am Samstag den 9. Februar verkündet. Der Okoparian ist ein touristisches Gebiet am Flussufer mit dem Konzept der Umweltbildung. Siti Nurbaya sagte dazu, der Bau der Abwasseraufbereitungsanlage sei ein Bemühen, um die Verschmutzung des Abwassers vom Haushaltmüll zu reduzieren. Das Abwasser von Haushaltmüll wird bisher direkt weggeworfen, ohne zuvor aufbereitet wird. Bei der Einweihung sagte Siti Nurbaya dazu weiter, diese beiden Programme seien eines der Pilotprojekte zur Wiederherstellung und Erhaltung des Flusses, um die Wasserqualität zu verbessern. Sie betonte, dass der Bau von Wetland Biokort in Teluk Jambe eine Ernsthaftigkeit der Regierung sei. In diesem Fall fördert das Umwelt- und Forstministerium die Wiederbelebung der nicht mehr funktionierenden Flüsse, die schlammreicher sind und sich zu dem Müllhaufen ändern, um ein Tourismus- und Naturschutzgebiet zu werden. Darüber hinaus kann die Entwicklung des Citarum Okoparians Karawangs als ein Erziehungsmittel bei der Umweltverwaltung, der Verringerung der Verschmutzung der Flüsse und der Reduzierung des Abfalls durch die Produktion des Komposts, die Kultivierung von Heilpflanzen und anderen Bildungseinrichtungen verwendet werden. Die okoparische Entwicklung wird mit der Unterstützung der Gemeinschaft und der Geschäftswelt durchgeführt. Dieser Citarum Okoparian wird am Ende 2019 entwickelt und planmäßig in den nächsten 5 Jahren mit einigen Programmen fortgesetzt. Einige Anlagen sind gebaut worden, wie die Kompostanlage und eine Verbindungsbrücke zwischen Zone 1 und Zone 2, sowie Aufbearbeitungsanlage von Haushaltabwässern mit der Nutzung von Wetland und Biokort, die Anlage für die Anpflanzung der Heilpflanzen für Familie und der endemischen Bäume und die Kultivierung der Hydroponikpflanzen. Siti Nurbaya erklärte, dass in Zukunft andere Anlagen zur Unterstützung dieses Programms errichtet werden sollen, wie Laufstrecke mit Materialien aus Goldminenabfällen und der Bau einer Erziehungsinstitution, um die Umwelt und die Produktion von Kunsthandwerk aus recycelten Materialien zu erlernen, sowie die Anlage zur Aufbewahrung von Regenwasser. Sie fuhr fort, dass die Gesellschaft eine wichtige Rolle bei der nachhaltigen Verwaltung, Nutzung und Entwicklung des Citarum Okoparians Karawang spiele, um die Wasserqualität weiter zu steigern. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersamanya tak hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini.
Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa aku teruskan.
Das war das Lied mit dem Titel Tetap Dalam Jiwa, auf Deutsch Immer im Geist, das von Isyana Sarasvati gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, indem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, Ein Reise nach Kudus Zentralia Fajumahan Lentok Tanjung zu genießen. Einer der Bezirke in der Provinz Zentraljava. Dieser Bezirk ist der größte Zigarettenproduzent in Zentraljava und eine Kota Santri, also als Stadt für islamische Internatsschüler bekannt. Die Stadt ist Zentrum der Entwicklung des Islam seit Jahrhunderten. Dies erkennt man an der Existenz des Grabes der Verbreiter des Islams auf Java Sunan Kudus, Sunan Muria und Sunan Kedu. Neben dem Besuch ihrer Gräber gibt es in Kudus viele andere Sehenswürdigkeiten, wie unter anderem den Gunung Muria, das Museum Kretek, die Simpang 7 und den Dom Kudus.
Wenn Sie mit Ihrem Besuch zufrieden sind und interessante Touristenziele in Kudus Besuch haben, vergessen Sie nicht verschiedene leckere Spezialitäten wie unter anderem Lentok Tanjung auszuprobieren. Lentok Tanjung kommt von den Wörtern Lentok und Tanjung. Lentok oder Lontong ist in Bananenblättern gekochter Reis. Das Wort Tanjung kommt von Tanjung Karang. Es ist der Name des Dorfes im Distrikt Jati, im Bezirk Kudus. Lentok Tanjung kommt aus diesem Dorf und wird nun in ganz Kudus und anderen indonesischen Gegenden verkauft. Der Grundstoff von Lentok Tanjung ist Lontong in Bananenblättern gekochter Reis. Eine Portion von Lentok Tanjung besteht aus kleinen geschnittenen Lontongs, Beilagen von junger Jackfrucht, Tofu und Tempeh. Man fügt darin dicke Kokosmilch und Bratzwiebel hin. Wenn Sie diese Spezialität genießen wollen, ist sie besonders lecker, wenn Sie sie warm essen. Man serviert Lentok Tanjung in einem kleinen Teller, auf dem man vorher Bananenblatt legt. Man isst Lentok Tanjung am besten zum Frühstück. Um diese Spezialität zu genießen, sollten Sie sich nicht mit dem Löffel, sondern mit einem Suru, einen Kunstlöffel aus Bananenblatt essen. Damit die Speise besonders lecker ist, sollten Sie sie mit Beilagen wie unter anderem Sate aus Wachteleiern und knusprigem Gebäck ausprobieren. Um Lentok Tanjung kennenzulernen, müssen Sie Tanjung Karang in Jati und Kudus besuchen. An einer Straße in diesem Dorf gibt es viele kleine Kiosk, die dieses Gericht verkaufen. Außerdem können Sie auch diese Spezialität an den Verkaufsbuden in ganz Kudus kaufen. Sie kostet nur 15 bis 20.000 Rupiah oder 1,1 bis 1,5 US Dollar. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über Lentok Tanjung. Damit verabschieden wir uns von Ihnen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Das war das Lied mit dem Titel Januari, auf Deutsch Januar, das von Glenn Fredly gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm dies und das, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, heute informieren wir Sie über die chinesische Kulturwoche in Yogyakarta. Liebe Zuhörer, am 5. Februar 2019 hat die chinesische Gemeinschaft auf der ganzen Welt das chinesische Neujahr 2019 Imlek gefeiert. Verschiedene Veranstaltungen und Aktivitäten hat die chinesische Gemeinschaft durchgeführt, um das Neujahr Imlek lebhaftig zu gestalten. Eins davon ist die chinesische Kulturwoche Yogyakarta. Die chinesische Kulturwoche Yogyakarta oder 14. PBTY findet vom 13. bis 19. Februar 2019 in Chinesischen Dorf Chinatown, Ketandan in der Stadt Yogyakarta statt. Die Kulturwoche Yogyakarta wird von der Gemeinschaft des Chinesischen Kunst- und Kulturzentrums Yogya Chinese Art and Culture Center JCACC organisiert und veranstaltet, um das chinesische Neujahr Imlek 2570 zu feiern. Bei der chinesischen Kulturwoche gibt es einige beliebte Veranstaltungen für die Besucher, wie das Karneval von Malioboro, Lunar Carnival Festival und das Jogja Dragon Festival oder das Naga Barongsai Festival di am 16. Februar 2019 an der Straße Jalan Malioboro Entlang Stadtfinden. Barongsai is Chinese dance mit Pabel Tir Atrapen. Liebe Zuhörer, es gibt mindestens 20 Teams, die am Jogja Dragon Festival teilnehmen. 31 Teams nehmen an dem Karneval teil. Drei Riesendrachen werden beim Karneval Jogja Dragon Festival aufgeführt. Die drei Riesendrachen bestehen aus dem Team von Naga Hijau atau Grüne Drache aus Magelang Central Java mit der Länge von 90 Metern. Dem Team von Naga Jogja, Jogja Drache mit der Länge von 165 Metern und dem Team von Naga Nusantara oder Archipel Drache aus Tangerang Banten mit der Länge von 67 Metern. Das Team von Naga Jogja oder die Jogja Drache ist der Rekordhalter des Indonesian Record Museum MURI im Jahr 2018. Der Karneval wird aus Seh Risige Mas Kentats Reok aus Ponorogo, Osjava beteiligen. Liebe Zuhörer, die chinesische Kulturwoche findet vom 16. bis 22 Uhr der westindonesischen Zeit statt. Einige Kulturausstellungen werden auch in einem Ort im Dorf Ketandang, und zwar im Kulturhaus Ketandans oder Kulturhaus und Dreamlike veranstaltet. Im Kulturhaus Ketandans finden jeden Tag eine Potehi, Puppenaufführungen und die Ausstellung der Handarbeiten von Wayang Potehi von Handwerken des Dorfes Gudo in Jombang, Osjava statt. Es gibt auch einen Workshop für Personen, die daran interessiert sind, die Herstellung der Potehi-Puppen zu lernen. Die Besucher können auch an verschiedenen Wettbewerben anlässlich der chinesischen Kultur teilnehmen. Es handelt sich dabei um Karaoke-Wettbewerb in chinesischer Sprache, den Maler-Wettbewerb des Kopfes von Potehi-Puppen, den chinesischen Papierschneider-Wettbewerb, der wet bewerb der chinesischen Kalligraphie und dem Geschichten erzählt Wettbewerb in chinesischen Sprache. Es gibt auch verschiedene Wettbewerbe, in denen viele Schüler und Studenten daran teilnehmen können, wie Farbwettbewerb, Batikdesign und Tanzwettbewerb. Liebe Zuhörer, das war dies und das von der Voice of Indonesia in Jakarta. Auf Wiederhören!
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal berichten wir Ihnen über ein Lied von der Gruppe Protonema. Protonema ist eine Musikgruppe aus Bandung, West Java, die im Jahr 1989 gegründet wurde. Der Name von Protonema stammt vom biologischen Begriff und bedeutet Moosknospe. Dieser Name wurde mit einer Hoffnung gewählt, dass die Musikgruppe Protonema überall wie die Moosknospe, die sehr einfach in vielen Orten wachsen, akzeptiert werden könnte. Am Anfang bestand diese Gruppe aus Dodi als Bassist, Gun-Gun als Keyboardist, Didit als Trommelspieler und Sidik als Gitarrist. Im Laufe der Zeit haben sich die Personen dieser Gruppe geändert. Diese Gruppe war in den 1990er Jahren bekannt. Zu dieser Zeit war der Sänger dieser Gruppe Miko, der das ehemalige Mitglied der Musikgruppe Java Jive war. Zusammen mit Miko hatte die Gruppe Protonema einen großen Erfolg. Eines der Hitslieder hat einen Titel, Rinduku Adinda, oder auf Deutsch Meine Sehnsucht, Liebling. Das Lied steht in ihrem zweiten Album dem Titel, November. Das Lied Rinduku Adinda erzählt über die Sehnsucht von jemandem nach seiner Geliebte. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun Rinduku Adinda, das von der Gruppe Protonema gesungen wird. Gute Unterhaltung.
Pernah hilang walau waktu kan terus berjalan. terbang jauh ke awan. Rasa rindu kian menawan, dingin dan kelam remukanku di dalam. Kau pergi berlari dan
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie die Likes und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.